Hast du schon mal einen Freiwilligen gesucht? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Also es kommt darauf an, worum es geht. Denn vielen Kinderlagern, die ich schon geleitet habe, Freiwillige vor, die ein zweites Dessert verspeisen mögen, kein Problem. Aber es dann ums Abwaschen geht, noch das nasse Material zu putzen, noch die Kessel mit den Popcorn von gestern Nachmittag. Freiwillige vor. Und man fragt sich, was ist so interessant an der Decke, dass alle da hochschauen oder am Boden, dass alle da auf den Boden schauen. Und es bleibt einfach still. Es ist dann am einfachsten, wenn man einfach einen Freiwilligen bestimmt und sagt, du bist unser Freiwilliger, herzlichen Dank. Und dann ist ja schon interessant, was alles für Argumente und Ausflüchte kommen, wie dieser Auserwählte versucht, dieses Privileg wieder loszubekommen. Sendest du mich, ist das Thema heute Morgen. Aufstehen für die nächste Generation. Herr, sendest du mich? Weiß gar nicht, was passieren würde, wenn ich sagen würde, aufstehen für die nächste Generation, Freiwillige vor. Machen jetzt keinen Test. Wären da viele, die sagen, ja, ja, das ist mein Anliegen. Ich möchte beherzt beten, ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Wir hatten den Abschluss an der Bibelschule diesen Freitag und mir hat es so gefreut, wie ein Student erzählt hat, ja, ich kam aus dem Migros, sah eine Person mit Krücken und habe gedacht, eigentlich habe ich schon lange nicht mehr für jemanden Krankens gebetet. Ich gehe doch auf diese Person zu und frage sie, ob sie Gebet brauchen kann. Er war dann ehrlich genug, um zu sagen, das war nur der erste Gedanke. Es kam dann noch ein zweiter. Eigentlich habe ich keine Zeit. Was, wenn Gott nicht wirkt? Und als die Krücke dieser Person zu Boden fiel, hat er gedacht, das ist ein Zeichen, ich gehe. Und als er sich aufmachen wollte, sah er, ja, die hat sie ja schon wieder selber hochgefischt. Muss ja gar nicht mehr gehen und so weiter. Ist dann aber doch gegangen. Es ist jetzt nicht mein Thema, diese Geschichte nachzuerzählen, aber es hat mich gefreut. Es ist diese Haltung, Freiwillige vor. Ja, Herr, hier bin ich. Wo sind Gelegenheiten, um dich zu bezeugen, Jesus? Und ich glaube, wir kennen alle in unserem Leben all diese Ausreden, Ausflüchte, was uns alles in den Sinn kommt, wenn Gott einen Impuls schenkt, um zu sagen, Herr, gerne das nächste Mal, aber heute ist gerade ungünstig. Und wenn man einen Freiwilligen sucht, gibt es dann auch solche, die melden sich aus schlechtem Gewissen, aus purem Pflichtbewusstsein. Und das sind dann auch nicht unbedingt die, die die Arbeit so machen, wie man es brauchen würde. Sendest du mich, Herr? Das ist die Frage heute Morgen. Aber wir wollen nicht bei dem beginnen, sondern zuerst einmal auf Gott schauen. Die Berufung, die Gott in unser Leben hineinspricht, ist nicht eine spontane Idee Gottes. Hey, ich könnte noch ein paar Helfer brauchen. Freiwillige vor. Sondern wir wollen zuerst entdecken, dass das einem ganz tiefen Anliegen Gottes entspringt. Eigentlich seinem eigentlichen Wesen. Ich möchte noch nicht mit dem Predigtext einsteigen, sondern zuerst einmal aus 2. Korinther 1, aus dem Vers 3 lesen. Unser Gott ist ein Vater, der sich erbarmt. Er ist ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Ich weiß nicht, wie du Gott vorstellen würdest, wenn dich jemand fragt, wie ist denn dein Gott? Aber das wäre so eine Stelle, um im Hinterkopf zu halten. Gott hat ein echtes Anliegen. Ein Anliegen für mich und für dich. Darf ich es noch einmal lesen? Unser Gott ist ein Vater, der sich erbarmt. Ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Es steht hier ja nicht, dass Gott vom Himmel einfach all unsere Probleme löst, aus dem Weg schafft. Wir leben nicht in einer Seifenblase. Hier steht, Gott kümmert sich. Gott sieht uns. Gott sieht, wo wir anstehen. Gott sieht, wo wir herausgefordert sind. Und er kommt uns zu Hilfe. Mit Trost, mit Ermutigung, mit seinem Zuspruch. Es ist nicht zu übersehen, dass unser Leben auf einer gefallenen Welt stattfindet. Die Bibel spricht davon, diese Welt ist von der Sünde durchdrungen. Sie ist von der Vergänglichkeit durchdrungen. Und wer dann in der Bibel auch ein bisschen nach hinten blättert, kann nicht übersehen, dass die Bibel davon spricht, es wird aber nicht besser. Es wird nicht besser. Sondern die Welt bewegt sich auf einen Abgrund zu. Und zwar meine ich nicht einfach Klimakatastrophe, sondern ein Abgrund, wo die Sünde mehr und mehr Raum bekommt. Egoismus zunimmt, die Not zunimmt. Wir sollten uns besser keine Illusionen machen. Es wird eine Neuschöpfung brauchen. Es wird brauchen, dass Gott uns zu sich holt, um die Welt zu schaffen, nach der wir uns innerlich eigentlich sehnen. So wird es kommen, so muss es kommen. Es ist eine Folge der Auflehnung gegen Gott, sagt die Bibel ganz deutlich. Aber Gott ist nicht gleichgültig. Er ist sich deiner Not, deiner Herausforderung bewusst. Und nicht nur bewusst, weil er als Gott ja schließlich alles weiß, sondern das Schöne ist, er kümmert sich. Er begegnet uns in der Not. Als wir am Freitag nach Hause fuhren von Bern, war vor uns ein Lastwagen. Liefere statt Laffere. Ist mir gleich unser Thema heute Morgen in den Sinn gekommen. So ist Gott. Wir haben nicht einen Gott, der schöne Worte macht, sondern ein Gott, der eingreift in deinem, in meinem Leben. Er eilt zu Hilfe mit Erbarmen, mit Trost, mit Ermutigung. Er dient den Menschen, damit sie in ihrer Bedrängnis, in ihrer Herausforderung bestehen können. Und das Schöne ist, unser Gott verändert sich nicht. Sag nicht die Bibel gestern, heute, in alle Ewigkeiten, derselbe Gott. Ich darf diese Formulierung hier für mich ganz persönlich nehmen. Du darfst sie für dich ganz persönlich nehmen. Ich lese sie dir. Unser Gott ist dein Vater, der sich über dir erbarmt. Er ist ein Gott, der dich auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all meinen Nöten und all deinen Nöten kommt er dir mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Das ist die Zusage Gottes über deinem Leben. Das ist wunderbar. Aber ich habe schon gesagt, liefere statt lavere, schöne Worte. Wie kommt das in meinem Leben zum Ausdruck? Auf verschiedene Art und Weise. Auch wir als Gemeinde spielen im Leben voneinander eine Rolle. Aber es ist ganz klar, dass der Höhepunkt Jesus Christus ist. Alles, was im Alten Testament beschrieben ist, weist voraus auf Jesus, dass er kommen wird. Und alles, was im Neuen Testament beschrieben ist, weist zurück auf Jesus, Christus, den Sohn Gottes, gekommen als Heiland und Erlöser auf diese Welt. Jesus Christus kommt, um dem Erbarmen Gottes, dem Trost Gottes, der Ermutigung Gottes eine ganz konkrete Gestalt zu geben. Nicht nur Worte, nicht nur Zusagen, sondern eine konkrete Gestalt. Und jetzt dürfen wir zu unserem Predigtext kommen. Denn so treffend beschreibt der Prophet Jesaja 700 Jahre vor Jesus Christus das Werk des Messias. Ich lese aus Jesaja Kapitel 50, die Verse 4 bis 5. Jesaja 50, 4 bis 5 ist eine Passage, wo Jesaja in einer im ganzen Alten Testament unerreichten Klarheit das Werk des Messias sieht. Wir kennen ja alle Jesaja 53, wo auch sein Weg ans Kreuz beschrieben ist. Und schon hier in Jesaja 50 spricht er über den Messias. Und wie beschreibt er sein Werk? Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich lehnte mich nicht auf und habe mich gestellt. Die Müden, die hier angesprochen sind, sind nicht Menschen mit Schlafmangel, weil noch ein Fußballspiel war, das man unbedingt schauen musste und halt bei einem anderen Kontinent, es wurde ein bisschen spät. Die Müden hier sind Menschen, die vergeblich versucht haben, sich vor Gott würdig zu erweisen, sich vor Gott als gerecht darzustellen. Sie mühten sich ab. Sie versuchten, dem Anspruch, den ihr Gewissen ihnen bezeugt, gerecht zu werden. Sie sind müde, sie sind resigniert. Sie sind an den Punkt gekommen, wo sie sagen, ich kann es nicht. Dieser heilige, gerechte Gott kann mich so nicht annehmen. Müde, resigniert. Das innerliche Bild, das mir vor die Augen kam, ist ein tiefer Brunnen. Und einer ist in diesem Brunnen. Er versucht hochzuklettern, aber die Ritzen sind so klein. Mehr als die Hälfte schafft er nicht und fällt wieder zurück. Und mit jedem Sturz zieht er sich größere Verletzungen zu, versucht es wieder. Es muss doch einen Weg aus diesem Loch geben. Stürzt wieder zurück und wieder und wieder. Das sind die Müden. Die Bibel sagt, bei allen Anstrengungen, bei allen Versuchen, bei aller Begabung, der Mensch kann aus eigener Kraft niemals gerecht vor Gott stehen. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Jesus, der Messias, lässt sich von Gott, seinem Vater, auf diese Welt senden. Und er kommt, um die Müden, die Resignierten, die Verzweifelten zu ermutigen, ihnen neue Hoffnung zu geben. Jesus hat den Menschen gedient. Und es gibt diese Stelle, wo beschrieben ist, wie Jesus aufsteht und in die Menge ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt, die von euren Lasten fast erdrückt werdet, mühselig und beladen, hat da Luther übersetzt. Müde sind dieselben Menschen gemeint. Jesus ruft ihnen zu, kommt her zu mir, ich nehme euch diese Lasten ab. Wir haben schon gehört, wie? Indem er ans Kreuz ging, indem er die Schuld trug, indem er seine Gerechtigkeit uns einfach anbietet. Jesus lässt sich senden und gibt der Hilfe und dem Trost seines himmlischen Vaters eine konkrete Gestalt. Ja, wie hat Jesus seinen Dienst getan? Seine Verbundenheit, seine Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater, die in den Evangelien immer wieder aufblitzt, dass er sich zurückzog, um zu beten. Dass er eine Nacht Schlaf ausließ, um mit seinem Vater zusammen zu sein. Genau dasselbe stellt auch Jesaja in seiner prophetischen Schau auf den Messias ins Zentrum. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Mutigen den Müden ermutigen kann. Etwas erscheint hier ganz deutlich. Er tut seinen Dienst nicht aus sich heraus. Als Urheber, als Quelle erscheint Gott, der Herr, der Vater im Himmel. Er hat mir gegeben. Es ist seine Botschaft. Und er ist es sogar, der mir die Ohren öffnet, damit ich sie aufnehmen kann. Wer weiß schon, wie man einen müden, resignierten, entmutigten Menschen, wie man ihm neue Hoffnung geben kann. Wer weiß das schon? Ist es der Psychologe? Der Psychotherapeut? Es ist unser Gott. Es ist der Schöpfer, der Allwissende, der Schöpfer gegenüber seinem Geschöpf. Und die Bibel sagt ja, vor ihm sind alle Dinge bloß und aufgedeckt, selbst unsere versteckten Motive. Wenn jemand weiß, wie er den Müden ermutigen kann, dann ist das unser Gott. Er weiß. Und er legt die richtigen, die wirksamen Worte in den Mund seines Dieners. Wir lesen es hier. Damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Und dafür öffnet der Herr morgen für morgen seinem Diener das Ohr. Eine wunderschöne Beschreibung des Dienstes von Jesus. Ist denn eingetroffen, was Jesaja vorhergesagt hat? Hat Jesus seinen Dienst so getan? Oh ja. Oh ja, Jesus hat sich senden lassen. Und wenn man in den Evangelien liest, hat man den Eindruck, bis zur Erschöpfung hat er den Menschen gedient, um ihnen Linderung in ihrer Not zu verschaffen. Ich greife nur einen Tag heraus, der ist in Matthäus 9 beschrieben. Jesus ist gerade dabei, die Jünger von Johannes dem Täufer zu ermutigen, weil sie nicht ganz einordnen können, was passiert. Und während er noch spricht, kommt ein Vater, dem ist eben seine Tochter gestorben. Der sagt, Jesus, jetzt brauche ich dich. Ich glaube, die haben es verstanden. Komm du mit mir. Du kannst meine Tochter wieder lebendig machen. Jesus steht auf, geht mit ihm Und auf dem Weg drängt sich eine Frau von hinten an ihn heran und will ihn berühren, weil sie ist auch krank. Ihr kennt die Geschichte. Seit 12 Jahren haben alle möglichen Ärzte versucht, sie zu heilen. Nichts ist geschehen. Und sie hat die Hoffnung, wenn ich Jesus begegne, kann er mich heilen. Jesus heilt also auf dem Weg. Diese Frau macht ihr Mut, eilt weiter zum Haus dieser toten Tochter, erweckt sie zum Leben. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich dieser Bericht über die ganze Gegend, ist ja klar, und weitere Bedürftige strömen herbei. Könnt ihr euch vorstellen? Ein Tag aus dem Leben von Jesus. Es heißt dann, als Jesus sich wieder auf den Weg macht, es sind schon 2 Blinde da, die ihm nachfolgen. Und sie haben einen Wunsch: Jesus, mach uns sehend. Und es erstaunt uns nicht, dass es dann heißt, dass Jesus, als er nach Hause kam, noch schnell diese Blinden heilte. Und wenn man denkt, so, und jetzt kann Jesus endlich sein Nachtessen essen, heißt es, die beiden waren noch nicht zur Tür hinaus, da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. Auch hier soll Jesus helfen. Ein Tag aus dem Leben von Jesus. Wenn die Barmherzigkeit Gottes Gestalt annimmt und auf diese Welt kommt, ist so viel Not, die gestillt werden will. Tag für Tag ging es so. Jesus, ausgefüllt vom Anliegen seines himmlischen Vaters, spendet Trost, Ermutigung, bringt Hilfe, Tag für Tag. Und nach diesem intensiven Kapitel, wo einfach beschrieben ist, wie so ein Tag abläuft, fasst Matthäus dann zusammen, Matthäus 9, Vers 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Das Problem ist nur, der Berg wird nicht abgetragen. Die Menschen, die Hilfe brauchen, werden nicht kleiner, sondern es kommen täglich mehr. Und Matthäus setzt seinen Bericht fort, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn er sah, sie waren erschöpft und hilflos wie Hirten, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Entschuldigung. Sie waren erschöpft und hilflos. Wiederum die Müden. Menschen, die Gott nicht kennen, geben sich aus bis zur Erschöpfung, um Befriedigung, inneren Frieden, Sinn fürs Jetzt zu finden. Und eine Hoffnung für die Zukunft. Wie viele Menschen sind heute erschöpft, desillusioniert vom Leben? Sie haben den Sinn nicht gefunden. Sie versuchen sich einzureden, mit dem Tod wird wohl alles vorbei sein und finden doch nicht die Ruhe und den Frieden, nach dem sie sich sehen. Sie sind hilflos. Hilflos, weil es keine realistische Chance auf Besserung gibt, keine Hoffnung. So wie Schafe ohne Hirt den Weg zur Quelle nicht selber finden. Ist da tatsächlich niemand, der ihnen sagen kann, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben? Ist da niemand, der diese Botschaft aufnehmen kann, wer die Worte Jesu hört und glaubt, dem, der ihn gesandt hat, der hat ewiges Leben. Kommt nicht in das Gericht. Er ist bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir hatten es symbolisiert in der Taufe. Jesus sieht die Menschenmenge und er ist erschüttert. Ergriffen und erschüttert. Denn einerseits trägt er die DNA seines Vaters im Himmel in sich. Einer, der sich erbarmt, der tröstet, der ermutigt, der zu Hilfe eilt. Andererseits Scharen von Menschen. Und alle brauchen Hilfe. Alle, alle, alle. Und diese Ohnmacht. Es gibt Hilfe. Aber wer bringt sie den Müden? Auch der Tag von Jesus hatte nur 24 Stunden, a 60 Minuten. Und er war ganz Mensch. Er musste schlafen, er musste essen, er musste sich erholen und ausruhen. Und es ist in dieser Ergriffenheit, wo Jesus diese Worte sagt, die uns wohl bekannt sind. Die Ernte ist groß. Aber es sind nur wenige Arbeiter. Möglich, dass die Jünger antworten wollten? Das haben wir schon längst gemerkt. Jesus, du bist der Einzige, der das nicht wahrhaben will, der sich pausenlos abrackert. Jesus, du bist doch ein Burnout-Kandidat. Du kannst nicht im Alleingang die Welt retten. Da sind zu viele Menschen, die Hilfe brauchen. Wir wissen nicht, was die Jünger entgegen wollten, weil Jesus sie nicht zu Wort kommen lässt. Er gibt ihnen vielmehr einen Auftrag. Er sagt, die Ernte ist groß, es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Eigentlich ganz einfach. Mehr Arbeiter können mehr Menschen dienen. Und wenn wir heute immer noch erschüttert festhalten, dass da Scharen von Menschen sind, die erschöpft und hilflos sind. Nicht, dass sie das zugeben. Sie sagen, ich bin glücklich, mir fehlt nichts. Aber ohne Gott fehlt etwas. Ohne Gott fehlt das Entscheidende. Wenn da immer noch Scharen von Menschen sind, die die Hilfe Gottes noch nicht erlebt haben, ist der Auftrag von Jesus an seine Jünger immer noch aktuell. Es ist der Auftrag von Jesus an uns. Jesus bittet uns, mitzubeten, dass der himmlische Vater Arbeiter schickt. Und damit meine ich jetzt nicht Arbeiter für uns als Gemeinde, im Putzteam und im Kinderhort und im Lobpreisteam und in der Jungschule und als Zellenleiter. Da überall haben wir Vakanzen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht um Arbeiter, die sich der Not ihrer Mitmenschen annehmen. Um Menschen, Kinder Gottes, die aufstehen für die nächste Generation. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Ich möchte uns heute neu herausfordern, dieses einfache Gebet zu unserem Gebet zu machen. Warum herausfordern? Ist ja keine Sache, diesen Satz am Schluss unserer Gebetszeit noch anzufügen. Herausfordern, weil es ein gefährliches Gebet ist. Beten ist oft wie ein Same. Könnte sein, dass aus diesem Gebet etwas wächst. Diese Arbeiter, die der Herr in seine Ernte senden soll, sind vielleicht nicht unbedingt neue Menschen, die nach Frutigen ziehen. Vielleicht sind diese Menschen schon da. Vielleicht will Gott in meinem Leben eine neue Leidenschaft aufkommen lassen. Prioritäten neu ordnen, Raum schaffen für andere Menschen, um den Müden zu dienen, sie zu ermutigen. Vielleicht will Gott in mir, in uns, eine neue Hingabe, ein neues Feuer für diese Menschen anzünden. Deshalb Herausforderung, will ich dieses Gebet beten? Ja, wir wissen nicht, was die Jünger Jesus geantwortet haben. Wir lesen einfach im nächsten Vers. Da rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht und sprach, geht. Genau das passiert, was ich jetzt als Möglichkeit in den Raum gestellt habe. Die Jünger waren nicht nur das Gebetsteam, sie waren gleichzeitig die, die von Jesus berufen wurden, zu gehen. Und lass uns noch einmal zu Jesaja 50 zurückgehen. Ich habe gesagt, hier ist der Dienst des Messias beschrieben, ja. Aber wenn wir das lesen, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Sind wir nicht auch Jünger? Sind wir nicht auch Jünger? Und Jesus hat seinen Dienst an seine Jünger weitergegeben. Ist nicht denkbar, dass der Herr auch unsere Ohren öffnen will, damit wir hören. Ist nicht denkbar, dass der Herr auch uns die Zunge eines Jüngers geben will, damit wir wissen, wie ich den Müden ermutigen kann. Wäre es verwegen zu sagen, genau das tut doch Gott, wenn er uns mit seinem Heiligen Geist tauft, uns ausrüstet, seine Worte in uns legt. Mich persönlich haben diese Verse wirklich tief angesprochen und diesen Wunsch in mir geweckt, Herr, öffne mir das Ohr. Morgen für morgen möchte ich hören, damit ich eine ermutigende Botschaft habe, wenn ich dem Müden, dem Resignierten begegne. Ich glaube, das muss nicht eine konkrete Botschaft sein, die ich dann Wort für Wort einem ausrichte, den ich im Gebet gesehen habe. Viel mehr, das kann es auch geben, aber viel mehr will der Heilige Geist in uns diese Haltung prägen, die bereit ist, unseren Mitmenschen zu dienen, ihnen Mut zu machen. Die Botschaft ist das, was wir selber von Gott empfangen haben, als Vergebung, als Trost, als inneren Frieden. Wir sind eingestiegen in eine Beschreibung der Liebe Gottes. In 2. Korinther 1, Vers 3. Ich möchte so auch diesen Gottesdienst abschließen und einfach mal ein bisschen weiterlesen und wir merken sofort, wie wir ins Spiel kommen. Er ist ein Vater, der sich erbarmt, ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb, fährt Paulus fort, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Deshalb können wir anderen Mut machen. Wir geben weiter, was wir selber bekommen. Ich möchte uns einladen zu beten und Gott eine Antwort zu geben. Die Frage ist, sendest du mich? Und ich weiß eines, Gott möchte dich senden. Die Frage ist, sind wir bereit, zu beten, dass der Herr unser Ohr öffnet? Das ist das Taufbecken, keine Sorge, das Wasser ist gleich weg. Sind wir bereit, unsere Ohren zu öffnen? Sind wir bereit, uns eine Zunge zu geben, die weiß, wie sie den Müden ermutigen kann? Lass uns beten. Vater im Himmel, ich möchte vor dir sein mit dieser einen Bitte. Sende auch mich. Und ich weiß, dass du mich schon gesendet hast, aber oft weiß ich nicht, wohin, zu wem, mit was. Was kann ich weitergeben? Wir lesen in dieser Vorausschau auf den Dienst des Messias, dass du als Gott vom Himmel Ohren öffnest und Zungen gibst. Um den Müden zu dienen. Und Jesus, ich weiß eines, es bringt wenig, wenn ich sage, ich gehe und stürme los, aber habe dieses offene Ohr nicht. Und habe diese Zunge des Jüngers nicht. Und versuche aus mir selbst, aus mir heraus, Menschen zu dienen, es wird wenig bringen. Jesus, wir wollen als Gemeinde heute Morgen vor dir sein und sagen, aufstehen für die nächste Generation, ja. In deinem Namen, ja. Aber ausgerüstet mit offenen Ohren. Jesus, komm uns zu Hilfe. Wir wollen ganz konkret beten heute Morgen. Schicke Arbeiter. Und sind uns bewusst, da sind wir sicher mit gemeint. Jesus, da ist so viel Not unter der Oberfläche. In diesem einen Tal der Schweiz versammelt. So viel Not. Aber du bist ein Gott, der sich erbarmt. Du hast Jesus geschickt. Und Jesus sendet uns. Und Jesus, in deinem Namen wollen wir uns senden lassen. Bitte dich, Jesus, hilf uns, nächste Schritte zu tun und hineinzuwachsen. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Amen. Amen.